Ja, schön, dass du hier bist. Schön, dass es wahrscheinlich einige gibt, die online zugeschaltet haben. Aktuell keiner? Okay. Ich habe vor 2 Wochen mal geguckt, dann waren es 25. Ich denke, die Technik. Ja, genau, Technik. Ja, gut, dass du hier bist. Ich habe eine Frage an die Kinder. Haben eure Eltern in der letzten Woche einmal zu euch gesagt, du sollst nicht, weiß ich nicht was, es gibt ja tausend Möglichkeiten, die Eltern haben immer gute Ideen. Also bei den Kindern, wo die Eltern in der letzten Woche mindestens einmal gesagt haben, du sollst nicht, die stehen jetzt bitte einmal auf, am Platz einfach. Edi steht auch auf. Aber seht ihr, meine Kinder stehen nicht auf. Ne? Ich habe wahrscheinlich nichts verboten. Stimmt aber nicht. Ja, das habe ich, genau. Dann wären die aber gehorsam. Ja, du sollst nicht. Das hören Kinder ganz häufig. Und wenn ihr euch nicht dran haltet, also wenn die Eltern sagen, du sollst nicht das Nachbarsauto mit Stein beschmeißen und ihr tut das trotzdem, was ist das dann? Eine Sünde? Ja, du bist zu schnell. Das ist Ungehorsam und Ungehorsam ist Sünde. Sehr gut, Mike. Also es ist eine Sünde, Ungehorsam ist Sünde. Und dann habe ich mir gedacht, gut, wir können ja als Erwachsene sagen, ja, ihr Kinder, ihr sollt nicht und du sollst nicht. Und ja, wer sagt uns das? Es gibt viele Sachen in der Bibel, wo steht, dass wir das nicht tun sollen. Und ich könnte jetzt sagen, okay, ich sage jetzt ein paar Dinge und jeder, der das getan hat, der steht auf. Ne? Also wer hat in der letzten Woche gestohlen? Also richtig unangenehm, jetzt aufzustehen. Wer hat gelogen? Wer hat jemanden umgebracht? Na, wenn jetzt einer aufstehen würde. Das ist so, ah, ja, das ist so, ja, peinlich vielleicht. Ne? Und das ist, ja, gehört sich einfach nicht. Dann kann man vielleicht fragen, ich habe es hier tatsächlich stehen, wer war in der letzten Woche geizig? Zwei kenne ich schon, die geizig waren. Wir haben uns nicht abgesprochen. Ah, das war von davor. Ah, okay, nicht für diese Woche. Ne? Bei dir war es auch davor. Ja, das hört sich gut an. Da sind wir schon bei dem Thema, ne? Dass man sagt, ah, das ist ja. Genau, wer war geizig? Das fällt uns gar nicht so schwer. Ne? Also das sagt man, ich war geizig. Wer hat übel nachgeredet? Da hat sich unten einer gemeldet. Hat sich übel nachgeredet. Wer war neidisch? Gibt es vielleicht auch ein paar. Und dann kommt der nächste Punkt, den ich hier stehen habe. Und da könnt ihr euch das gut überlegen. Wer hat sich in der letzten Woche Sorgen gemacht? Ja, es gibt ein paar Leute, die bekennen sich schuldig. Wer hat sich Sorgen gemacht? Und wisst ihr was? Manchmal sagt der Prediger hier, ah, Wahnsinn, wie Gottes Geist ja, die Themen so zusammenführt und so. Und dann, ich glaube, wenn man nicht mit Predigen dran ist und nicht auf alles so genau achtet, dann denkt man manchmal, ja, so ein bisschen, das passt schon. Aber heute ist echt der Hammer und ich werde euch nachher mehr dazu sagen. Wir haben in dem ersten Lied der Anbetung gesungen: Wer liebt wie er, stillt meine Angst, bringt Frieden mir mitten im Kampf. Wir machen uns Sorgen. Und wir haben gesungen, wer liebt wie er und wer stillt die Angst, gibt Frieden mir mitten in dem Kampf. Habe ich sofort, weil ich heute mein Thema ist Sorgen entsorgen. Und deswegen ist mir das direkt aufgefallen. Dann haben wir auch noch, ich habe Screenshots gemacht, deswegen muss ich es jetzt hier einmal so. Thomas hat vorgelesen. Vertraue auf ihn alle Zeit, o Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus, vor Gott. Also passt alles zu meinem Thema. Ich habe zu Hause geguckt im Duden, also nicht bei Wikipedia, da kann jeder reinschreiben, was er möchte, aber im Duden, Definition von Sorgen. Was sind Sorgen? Oder wenn ich Sorgen eingebe, steht sich Sorgen machen, besorgt sein, in Sorge sein. Sich um jemandes Wohlergehen kümmern, die Pflichten auf sich nehmen, die zur Erhaltung oder zum Gedeihen einer Sache erfüllt werden müssen. Das heißt, Sorgen ist, wenn ich die Pflicht auf mich nehme. Oder sich bemühen, dass etwas vorhanden ist oder dass etwas erreicht wird. Also ich bemühe mich, dass etwas erreicht wird. Und dann gibt es noch Synonyme für Sorgen. Ein Synonym ist ein Wort, das vergleichbar ist, ungefähr den gleichen Inhalt hat. Und ein Synonym zu Sorgen ist Angst haben, sich ängstigen, bedrückt, bekümmert, besorgt sein. Jesus hat eine Bergpredigt gehalten. Warum heißt die Bergpredigt Bergpredigt? Wisst ihr das? Hat einer eine Idee? Keiner hat eine Idee? Warum ist die? Jesus stieg auf den Berg und hat gelehrt. Und seitdem heißt es Bergpredigt. Genau. Kapitel 5, Matthäus Kapitel 5, Vers 1. Jesus ging auf den Berg. Und Jesus hat diese Bergpredigt auf den Berg gehalten und hat gelehrt. Matthäus 5 bis 7. Und da gibt es unterschiedliche Themen. Also Jesus spricht über die Seligpreisungen, da hatte Klaus vor einiger Zeit drüber gepredigt. Jesus spricht über Salz und Lichtsein, über Versöhnlichkeit, über Ehebruch und Ehescheidung, über Spenden, über Beten und Fasten. Er warnt vor falschen Propheten und vor Irrlehren. Und es geht in dieser Bergpredigt auch um das Sorgen. Und direkt vor dem Sorgen, also bevor Jesus das Thema Sorgen anspricht, spricht er über Reichtum und Besitz, über Wohlstand, über Geld. Und er sagt, dass unser Schatz, der soll nicht auf dieser Erde sein, sondern im Himmel. Und die Zusammenfassung zum Thema Besitz und Reichtum ist in Matthäus 6, Vers 24. Ich habe heute keine PowerPoint-Präsentation dabei, muss ich euch enttäuschen. Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist ein aramäisches Wort für Reichtum und Besitz. Also ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Und direkt im Anschluss an dieses Thema fängt Jesus an, über Sorgen zu sprechen. Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Es ist interessant, dass dieser Satz hier anfängt. Ihr könnt ja bei euch gucken. Da steht, darum sage ich euch. Und wenn darum steht, das ist so wie deswegen. Aber weswegen? Weil etwas davor steht. Und hier steht davor, sehr interessant, niemand kann zwei Herren dienen. Also du kannst nicht zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und eurem Besitz, eurem Reichtum, eurem Wohlstand, eurem Geld. Du kannst nicht beiden dienen. Und dann, darum sage ich euch, sorget euch nicht um euer Leben. Es ist interessant. Und wenn ich jetzt sage, zu dir sage, unabhängig von dem Text, sorge dich nicht um dein Leben, dann kennt ihr das, ja, soll ich mich dann um gar nichts mehr kümmern? Jesus ist hier sehr direkt, ne? Er sagt ja nicht, sorg dich nicht um die Ortsgestaltung von Marienheide. Denkst du mal, ja gut, Jesus, das kann ich nachvollziehen, bin ich vielleicht nicht so oft zum Einkaufen. Oder sorge dich nicht um, weiß ich nicht, irgendwas anderes, was nicht so wichtig ist. Aber hier sagt er, sorge dich nicht, sehr direkt, es geht um Essen, um Trinken und um Kleidung. Das sind alltägliche Dinge. Das sind Grundbedürfnisse von uns, von jedem Menschen. Die sind überlebenswichtig. Und Jesus spricht genau diese Dinge an. Er geht weiter, sagt in Vers 26, seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Als Beispiel nimmt er hier die Vögel. Ich habe mal geguckt, wie alt Vögel werden. Also es ist unterschiedlich. je nachdem, wenn die nicht krank werden, können die bis zu 10 Jahre leben. Je größer und schwerer der Vogel, kann er auch älter werden. Also bis 20, bis 30 ist so der maximale Schnitt. Es gibt einzelne Vögel, die werden noch älter. Aber sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheune. Der himmlische Vater nährt sie doch. Das heißt nicht, dass die Vögel einfach nur sitzen und nichts tun. Vögel sind viel unterwegs. Sie arbeiten, sie sammeln das, was sie gerade brauchen, und sie versorgen ihre Kinder. Aber sie sorgen nicht darum, sie legen nicht, sie bauen nicht Scheunen, sie bauen nicht große Vorratskammern, wo die alles da speichern. Und trotzdem kümmert sich Gott um sie. Trotzdem haben die Nahrung, trotzdem geht es denen gut. Vers 27. Wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Wer kann mit seinen Sorgen sein Leben verlängern? Ich glaube eher, wenn ich euch fragen würde, was machen Sorgen mit meiner Lebensdauer? Sie verkürzen sie eher. Und wenn ihr Menschen trefft, die was älter sind und die sich das ganze Leben lang gesorgt haben, dann ist es oft so, dass sie im Lebensabend vergrämt und bitter sind. Dass sie ganz viele Sorgenfalten auf der Stirn haben, die sie gezeichnet haben. Ich kann mit Sorgen mein Leben nicht verlängern. Vers 28 bis 30. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr mit euch tun, ihr Kleingläubigen? Jetzt spricht Jesus die Kleidung an. Und selbst Salomos Kleidung war nicht ansatzweise so schön wie die vielen Blumen, die Gott geschaffen hat. Die Natur. Und wenn wir uns überlegen, wer Salomo gewesen ist, Salomo war der reichste Mann dieser Welt. Wer ist aktuell der reichste Mann der Welt? Bezos. Ja, Bezos ist aktuell der reichste Mensch, dem gehört Amazon. Also wenn ihr da kauft, dann unterstützt ihr das. Aber der ist der reichste Mann der Welt, aber ich glaube, dass selbst der Bezos aktuell weniger Geld hat im Verhältnis zu dem, was Salomo früher hatte. Salomos Reich war riesig, er hatte ohne Ende Geld, der hatte Gold, ein wahnsinniges Vermögen. Und der konnte sich richtig gut kleiden, aber Jesus sagt, selbst die Kleidung von Salomo verblasst im Gegensatz zu dem, was ich geschaffen habe. Und dann ist es eigentlich sehr bitter, wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet. Also hier steht, dass das Gras des Feldes, also er bezeichnet dann die schönen Blumen irgendwie als Gras des Feldes, aber wenn er sich so um die kümmert, wenn er da so viel hineinlegt, ja, und einen Tag später, hier steht, kommen die in den Ofen, bei uns kommen die erst in die Vase und dann auf den Müll, aber die Verweildauer einer Blume, wenn man sie pflückt und wenn man daran Freude hat, ist recht gering. Man versucht das noch zu pushen durch irgendwelche Mittel, die man da ins Wasser gibt, aber trotzdem lebt eine Blume nicht lange. Und trotzdem kümmert sich Gott um sie. Trotzdem schafft Gott diese Schönheit in der Blume. Welchen Wert hat ein Vogel im Vergleich zu einem Menschen? Wie lange leben Blumen, bevor sie verwelken? Wie viel mehr wert sind wir doch in Gottes Augen? Er sagt, ich kümmere mich um die Vögel, ich kümmere mich um die Blumen. Warum? Nenn mir einen Grund, warum sollte ich mich nicht um dich kümmern? Und du bist wertvoll in Gottes Augen, du Kleingläubiger. Das sagt Jesus hier. Wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Er sagt, dass die Menschen, die das nicht verstanden haben, die nicht begreifen, dass Jesus sich viel mehr um dich kümmert als um die anderen, dass sie kleingläubig sind. Und dann kommt Vers 31, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Hier steht für uns Erwachsene, du sollst nicht. Und wenn wir unseren Kindern in der nächsten Woche vielleicht wieder sagen, du sollst nicht das oder du sollst nicht dieses tun, dann hat Gott dir auch etwas zu sagen. Hier steht, du sollst nicht, ihr sollt nicht sorgen. Die Frage, wie oft hast du in der letzten Woche gesorgt? Und warum sollst du nicht sorgen? Weil es nicht angebracht ist. In Vers 32 steht es knallhart, denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Und in der Hoffnung für alle steht, nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Und das finde ich schon krass. Also die Aussage ist heftig. Wenn du dich sorgst, wenn du dich unnötig sorgst, dann bist du wie jemand, der Gott nicht kennt. Oder ein neues Leben, die schreiben es so, warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Warum? Und wenn uns etwas weggenommen wird, diese Lücke, weil ich glaube, jeder von uns sorgt sich viel und wenn wir uns auf einmal nicht mehr sorgen sollen, dann haben wir eine Lücke, dann ist da Platz, dann müssen wir das mit irgendwas füllen. Es gibt bestimmt einige, kennt ihr, ihr legt euch abends ins Bett und der Roger Levy sagt, dann kommt so der Güterzug in die Wohnung gefahren, in deinen Kopf, der ist Millionen Kilometer lang und dann rattert alles einmal durch und es geht immer weiter und immer weiter und immer weiter, man denkt an dies, an das, an jenes. Und man schafft es fast nicht, diesen Güterzug zu stoppen, weil der einfach so lang ist. Aber wenn der jetzt weg ist, der Güterzug, mit den ganzen Sorgen, woran soll ich denken, wenn ich abends im Bett liege, wenn ich mich nicht sorgen darf? Und in Vers 33 steht, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Du sollst die frei werdende Kapazität, die Energie, die du hast, nicht für deine Sorgen verschwenden, sondern du sollst sie nutzen, diese Energie, diesen Freiraum, um an Gottes Reich zu arbeiten, um diese Energie für Gottes Reich zu verwenden. Und es geht bei diesem Thema, sich nicht zu sorgen oder Sorgen entsorgen, nicht darum, dass ich sage, du sollst nicht mehr für eine Prüfung lernen oder geh nicht mehr zur Arbeit oder kümmere dich nicht mehr um deine Familie. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass man sich nicht sorgt. Es geht darum, dass man sich nicht ängstigt, dass man nicht bedrückt und bekümmert ist, dass man nicht besorgt ist. Es geht darum, dass wir anfangen, Gott zu vertrauen, dass wir anfangen, die wichtigen und die unwichtigen Dinge zu erkennen. Und es gibt ein gutes Beispiel in der Bibel, das gibt Jesus an anderer Stelle, das ist jetzt so ein bisschen provokant. Ich weiß, dass es da auch schon viele Diskussionen drum gegeben hat. Wir könnten mal aufschlagen, Lukas 10, Vers 38 bis 42. Da geht es um Martha und Maria. Ich lese es einmal vor. Lukas 10, 38 bis 42. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam, und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorgen und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria hat aber das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Zuallererst interessant ist mir aufgefallen in Vers 38, dass Martha Jesus aufgenommen hat. Also Martha hat eingeladen. Da habe ich mir gedacht, warum beschwert die sich? Wenn ich jemanden einlade und sage, hier komm mal zu mir vorbei, dann muss ich den auch bespaßen. Aber Martha hat eingeladen, diese Martha hat eine Schwester und als Jesus da ist, machen die zwei unterschiedliche Dinge. Die eine, die macht sich viel zu schaffen um die Bedienung und die andere setzt sich zu Jesu Füßen und hört zu. Also die eine setzt sich hin und hört zu, die Jugendlichen würden sagen, die chillt und die andere bedient, die andere schuftet. Und ich glaube, wir alle können Martha verstehen. Also ich weiß nicht, heute wäre es wahrscheinlich peinlich, zu dem Besuch zu gehen und sagen, ey, guck mal hier, jetzt, was soll das? Kann der nicht helfen? Ich bediene dich, das ist mir eine Last, dich zu bedienen und jetzt soll die Person helfen. Aber die Reaktion an sich ist nachvollziehbar. Wir würden es nicht tun, wir würden es denken. Das heißt, wir verstehen Martha, weil es einfach nervt, wenn man immer nur alleine was tut. Und dann erwarten wir jetzt von Jesus, Jesus ist ja gerecht. Jetzt können wir sagen, dass Jesus sagt, ja Maria, aber ganz ehrlich jetzt, ne? Ich finde es auch ein bisschen komisch, dass du dich einfach nur sitzt und nichts tust. Ja? Und jetzt könnten wir, also wenn man jetzt mit jemandem über dieses Thema spricht, und sagt, Maria hat das richtig gemacht. Ja? Meistens jemand, der im Haushalt viel tut. Und dann sagt man, ja, soll ich denn gar nicht mehr? Oder gut, dann höre ich halt einfach auf und werde mich auch hinsetzen und zuhören. Mal gucken, wie das Essen dann auf den Tisch kommt. Oder es wird mir gesagt, ja, du verstehst das nicht. Du bist ein Mann, du hörst ja dann eh nur zu. Oder du bist noch zu jung, bekomm erstmal richtige Sorgen. Oder komm erstmal in meine Situation, dann wirst du mich verstehen. Oder man versucht sogar zu beschwichtigen und sagt, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es eine Martha geben muss und eine Maria. Also die Martha bedient und die Maria hört zu. Ist doch top, ich bin halt die Martha. Das ist totaler Quatsch. Jesus sagt nachher zu Maria, Maria hat den besseren Teil erwählt. Und mal ganz ehrlich, willst du nicht das Bessere haben? Wenn es zwei Möglichkeiten gibt, willst du da nicht den besseren Teil erwählen? Und Jesus sagt zu Martha, eines ist Not. Das heißt, eines ist wichtig. Eine Sache ist wichtig. Ich kann nicht sagen, das eine ist wichtig und das andere ist genauso wichtig. Nein, eines ist wichtig. In der Neuen Genfer steht, Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Das andere ist auch wichtig. Wir brauchen etwas zu essen. Wir brauchen Hände, die dienen. Das brauchen wir. Aber das eine ist notwendig. Es kommt darauf an, welche Priorität wählen wir. Und Jesus war jetzt da, Jesus hat gelernt. Und Jesus brauchte nicht das beste Essen auf dem Tisch haben. Im Zweifelsfall hätte er es selber machen können. Das können wir jetzt nicht. Aber das Essen kann auch mal 2 Stunden warten. Aufgrund der Nebensächlichkeiten verlieren wir oft das Notwendige aus den Augen. Und wir leben hier im Wohlstand und wir kümmern uns sehr viel darum, dass es uns gut geht. Aber das beste Essen ist unwichtig in Gottes Augen oder es ist unwichtiger als Jesu Worte. Und wisst ihr, das ist nicht etwas, was ich mir ausgedacht habe. Das ist etwas, was hier in der Bergpredigt steht oder was Jesus hier auch sagt zu Martha. Und es widerspricht eigentlich unserem westlichen Denken von überquellenden Tischen und Wohlstand in allen Bereichen. Wir sammeln alles. Wir sammeln Geld, Besitz, Wohlstand. Manche sammeln Autos, die andere sammeln Payback-Punkte und wir alle sammeln Sorgen. Du würdest sagen, ja, ich sammle Sorgen nicht, die kommen, aber wir sammeln Sorgen. Wir sorgen uns. Und warum? Weil wir ungern abgeben. Wir sammeln gerne, wir haben gerne. Wir haben gerne alles. Und wir richten unseren Blick oft, zu oft auf das Rahmenprogramm und zu selten auf den Inhalt. Jemand, der sich Sorgen macht, der grübelt, der liegt abends im Bett und grübelt. Und ganz oft sagen wir, wenn das so wäre, dann hätte man das so machen können. Oder wenn es um Gespräche geht, hätte ich das gesagt, hätte er vielleicht das gesagt, dann hätte ich das so machen können. Und wenn ihr ehrlich seid, ist wahrscheinlich, dass 99% eurer Sorgen oder eurer von dem Güterzug, der euch abends durch den Kopf läuft, gar nicht eintrifft. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Dingen, die nebensächlich sind. Jetzt kann man sagen, gut, das hat Jesus jetzt gesagt, ne? Der hat nachher trotzdem Essen von der Martha bekommen. Jesus ist Gottes Sohn, der weiß, der ist im Himmel, ist auf die Erde gekommen, kommt wieder zum Vater, dem geht es eigentlich gut. Er ist Gottes Sohn, er muss sich ja um nichts sorgen. Aber wisst ihr, Jesus hatte keine Villa am See Genezareth. Jesus war auch nicht Mitglied im Golfclub von Nazareth und er hat nicht den Sonnenuntergang auf seiner Yacht verbracht. Er sagt sogar in Matthäus 8, Vers 20, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Lass uns aufhören, nach Ausreden zu suchen, die unsere Sorgen legitimieren. Lass uns aufhören, unsere Sorgen zu verteidigen. Wir wollen so leben, als ob wir alles unter Kontrolle haben. Als ob alles verfügbar ist. Wir haben alles im Griff. Weil wenn ich mich darüber sorge, das haben wir gelesen, Sorgen ist verantwortlich sein, dass es funktioniert. Verantwortlich sein, dass das Ergebnis stimmt. Deswegen sorge ich mich darum. Und wir wollen es unter Kontrolle haben. Wir wollen, dass alles verfügbar ist, dass es so läuft, wie ich mir das denke. Aber im Frühling diesen Jahres mussten wir sogar lernen, dass wir sogar manchmal nicht imstande sind, uns um die einfachsten Dinge zu kümmern, dass wir selbst bei Klopapier an unsere Grenzen stoßen. Unser Sorgen ist das Bedürfnis, zu kontrollieren und zu regulieren. Wir sind lieber die Macher, als die, die ausgeliefert sind. Und Menschen, die von der Person her eher so die Leute sind, die jetzt machen und tun und das machen, das sind auch die, die sich meistens mehr sorgen. Auch Paulus spricht das Sorgen in seinem Brief an die Philipper an. Philipper 4, 6 bis, Philipper 4, 6 bis 7. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Sorgt euch um nichts, steht da, sondern kommt vor Gott. Hier in Philippa fordert Paulus uns auf, diesen Drang der Kontrolle, diesen Drang des Beherrschens aufzugeben und uns in Gottes Hände zu begeben. Kommt mit Gebet vor Gott. Das haben wir heute in der Anbetung auch schon gehört. Kommt mit Gebet vor Gott, spricht mit ihm. Schüttet alles bei ihm aus, aber vergesst nicht zu danken. Und sehr interessant, warum erwähnt er das? In Vers 6, mit Danksagung. Wisst ihr, wenn ihr euch dazu verpflichtet, dankbar zu sein, dann werdet ihr weniger Sorgen haben, weil Dankbarkeit richtet unseren Blick auf die anderen Dinge. Dankbarkeit verändert unseren Blick, nimmt uns die Sorgen und diese können wir bei Gott abladen. Ihr könnt die Psalmen lesen, die David geschrieben hat. Das hatten wir auch schon mal hier im Gottesdienst in der Predigt, dass David selbst in höchster Not, wo er sich zu Gott schreit, in diesem Psalm ist immer noch Danksagung. Das heißt, er zeigt immer in diesem Psalm noch auf, wie groß Gott ist und das verändert deinen Blick. In 1. Petrus 5, Vers 7 steht, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und wir gehen zu Gott und sagen, Herr, du siehst dieses Riesenproblem, ich zeige dir das kurz und dann packe ich es wieder ein und nimm es wieder mit. Aber du weißt ja Bescheid, wenn du willst, kannst du dich darum kümmern. Aber Petrus schreibt, all eure Sorgen werft auf ihn. Und wer schon mal einen Ball geworfen hat bei den Bundesjugendspielen oder werfen musste, man versucht weit zu werfen, richtig mit Schwung, weg damit. Und so meint er das hier auch. All eure Sorgen werft auf ihn. Das heißt, Gott bietet sich an, dass wir unsere Sorgen, unsere Probleme, unsere Nöte so richtig an ihn klatschen können. Wir können es wegschmeißen. Das Ergebnis davon lesen wir in Vers 7, wo wir gerade gelesen haben, in Philippa 3, Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Der Friede Gottes übersteigt die Vernunft. Das haben wir auch gerade gesungen. Wer liebt wie er, stillt meine Angst, bringt Frieden mir mitten im Kampf. Das ist ein Widerspruch. Ihr habt gesungen, dass ihr Frieden habt mitten im Kampf. Ihr habt euch widersprochen. Wie kann ich Frieden mitten im Kampf haben? Aber genau das ist das, was Gott uns anbietet. Er sagt, gib mir deine Sorgen. Ich gebe dir Frieden mitten im Kampf. Das ist ein Frieden, der die Vernunft übersteigt. Und du kannst ruhig einschlafen, auch wenn ich nicht weiß, was ich morgen essen soll. Ich kann ruhig einschlafen, auch wenn meine Kinder noch nicht im Glauben sind. Das ist provokant, aber wenn ich es bei Gott abgebe, dann kann ich das. Ich kann ruhig einschlafen, auch wenn ich glaube, dass die Freiheit in unserem Land in Gefahr ist. Ich kann ruhig einschlafen, auch wenn ich weiß, dass es Situationen gibt in unserem Land, wo Kinder aus Familien weggenommen werden. Ich kann ruhig einschlafen, auch wenn ich in Gefahr bin, meinen Job zu verlieren. Mitten in dem Kampf in meinem Leben, in meinem Alltag, in den ganzen Sorgen und Nöten, die mich quälen, die mich jagen, Mitten in dem Güterzug, der durch meinen Kopf fährt, kann ich ruhig einschlafen. Und ein Prediger oder Gemeindegründer sagte auch, dass er sich sehr rumgetragen hat mit Sorgen, mit Problemen, Nöte. Er sagte, seine Frau hat eine Geistesgabe, die konnte in 5 Sekunden einschlafen. Und dann, wenn er abends reden wollte im Bett, dann drehte er sich um und ja, dann war ich noch am Schlafen, sagte, und schon war ich alleine. Und irgendwann hat er sich gedacht, warum muss ich mich kümmern? Ich gebe es Gott ab. Gott ist doch viel besser als ich. Frieden, der die Vernunft übersteigt. Diesen Frieden kannst du nur bekommen, wenn du weißt, dass du in Gottes Hand bist. Und das hat nichts mit Tatenlosigkeit zu tun, aber mit dem Wissen, dass es nach dem Abwerfen der Sorgen in Gottes Hand liegt. Im Jahr 1653 herrschten Unruhen in England. Bulstrode Whitelock sollte in dieser Zeit als Gesandter seines Landes nach Schweden fahren und sein Land dort in einer Sache vertreten. Am Abend vor seiner Abreise ging Whitelock in seinem Zimmer unruhig auf und ab. Ein treuer Diener bemerkte, dass sein Herr keinen Schlaf fand. Aufgrund dessen trat er nach einiger Zeit zu ihm. Dabei kam es zu folgendem Wortwechsel. »Mein Herr, gestatten Sie mir eine Frage?« »Gewiss.« »Mein Herr, meinen Sie denn nicht, dass Gott sehr gut über diese Welt herrschte, ehe Sie diesen Planeten betreten haben?« »Zweifellos.« »Und mein Herr, meinen Sie denn nicht, dass er genauso gut über die Welt herrschen wird, wenn Sie diese wieder verlassen haben?« »Ja, sicher.« »Aber dann, mein Herr, meinen Sie denn nicht, Sie könnten ihm zutrauen, dass er genauso gut in der Zeit, in der Sie leben, über die Welt herrscht?« Trauen wir Gott zu, dass er unsere Probleme besser löst als wir? 1. Petrus 5, Vers 7 haben wir gelesen, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Er sorgt für dich, er sorgt für mich. Und das ist eine Zusage Gottes an dich. Er sagt dir, du sollst nicht. Und auf der anderen Stelle sagt er, dafür gebe ich dir aber was. Echt glauben heißt nicht zu sehen, sondern darauf zu vertrauen, dass Gott es richten wird. Sorgen geht mit echtem Glauben eigentlich nicht konform. Wenn du dich von Sorgen vergrämen lässt, wenn du dich in Sorgen wälzt und die sammelst wie deine Payback-Punkte, dann stimmt mit deinem Glauben vielleicht etwas nicht. Ich weiß, dass es provokant ist und ich weiß, dass ich mich selbst darin sehe, aber es ist so. Sorgen zeigen unser fehlendes Vertrauen in unseren Schöpfer. Corrie ten Boom hat einmal gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Nochmal, Mut ist Angst, die abgelegt wurden. Statt uns in unser Herz lassen. Und jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, wo ich sage, es ist wahnsinnig, wie Gottes Geist es führt. Welches Lied haben die Löwens gerade gesungen? Und als Vivian anfing zu spielen, da dachte ich so, das kann nicht sein. Kurze Frage, wie viele Lieder haben wir bei uns in der Gemeindeliste? Grob? Wer weiß? Zwischen 80 und 100. Und das Lied, was die gesungen haben, ist das bei uns in der Gemeindeliste? Nein. Und ich habe es hier stehen, ich kann euch den Zettel zeigen, das ist der Beweis. Dieses Lied singt Sephora Nelson. Und Sephora Nelson, die wohnte in den USA, ist der Hintergrund, warum das Lied geschrieben wurde. Sie wohnt in den USA, hat dort gearbeitet und ihr Mann kommt aus der Karibik. Sie wohnt in New York und nach dem 11. September konnten sie da nicht mehr wohnen bleiben, die mussten da weg. Und dann sind die nach Deutschland gezogen und sie kommt eigentlich hierher und sie hat sich gefreut, wieder in einem Dorf zu wohnen, wieder in eine Bäckerei zu gehen, wieder Wiese zu sehen und Wälder und ihr Kind auch hier großzuziehen, weil in der Großstadt fand sie es nicht so toll. Ihr Mann kam aus der Karibik und er kam so mit der deutschen Mentalität gar nicht klar. Als sie nach Deutschland gekommen sind, musste er sich arbeitslos melden, um hier wohnen zu dürfen. Es war alles so kalt, so strukturiert, alles so anders als in New York oder in der Karibik. Sie fühlte sich wohl, er fühlte sich unwohl. Er bekam Probleme, ging nicht mehr zum Gottesdienst. Er hat sich gefreut über 3 Stunden, wenn sie zum Gottesdienst ging mit der Tochter, und er hat sich gefreut über 3 Stunden deutschfreie Zone. Und es gab einfach Probleme auch in der Beziehung. Und sie war richtig fertig und sie war niedergeschlagen und hat gesagt, Gott, sie hat es nicht gesagt. Sie ging zum Gottesdienst und sagte zu einer Freundin, sagte, ich bin fertig, ich bin am Ende. Warum macht Gott das? Warum müssen wir uns arbeitslos melden? Das passt nicht zu meinem Mann. Wir haben so viele Probleme, wir haben untereinander Probleme. Und dann sagte die Freundin einfach nur zu ihr, hast du schon Gott gesagt? Sie sagte, dann fiel es wie so ein Schleier von ihren Augen. Sie ist nach Hause gegangen von dem Gottesdienst, hat sich abends ans Klavier gesetzt und hat dieses Lied gedichtet. Sie singt dort, lege deine Sorgen nieder, leg sie ab in meiner Hand. Du brauchst mir nichts zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. Leg sie nieder in meine Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Leg sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen. Nichts ist für deinen Gott zu groß. Ich wünsche dir und mir, Psalm 94, Vers 19. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Als viele Sorgen mich quälten, erfüllte dein Trost mein Herz mit Freude. Wir haben über Sorgen vor genau 4 Monaten und 3 Tagen gehört. Es war der Livestream-Gottesdienst von Henry, wo Henry gepredigt hat über Sorgen. Und ich hatte gestern geguckt, ich war ja letzte Woche bei Impuls, und dann wollte ich gucken, was Klaus gepredigt hat, nicht, dass wir über das Gleiche predigen. Ich habe mir das angehört, bin runtergescrollt und ich sehe der Titel Sorgen, Henry Heide. Und ich denke, das kann nicht sein. Ich hatte mich vorbereitet, aber irgendwie war mir das wichtig, das doch zu bringen. Und heute im Gottesdienst habe ich einfach gemerkt, dass es an der Reihe ist, weil Gott es so geführt hat. Du darfst und sollst deine Sorgen bei Gott entsorgen. Du darfst und sollst Gott vertrauen und ihm die Führung abgeben. Amen.